Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Führer und Verführer, so heißt ein neuer Spielfilm, der am Donnerstag in unsere Kinos kommt. Und er wirft einen Blick hinter die Kulissen der Propagandamaschinerie des Dritten Reichs. Er stellt Josef Goebbels ins Zentrum, den Chefdemagogen Hitlers, den Propagandaminister. Regisseur Joachim A. Lang zeigt im Film, wie die NS-Führung zwischen 1938 und 1945 Bilder und Narrative schafft, wie sie sich selbst und den Krieg inszeniert. Dazu gehört auch, dass Josef Goebbels, gespielt im Film von Robert Stadelober, neue Wochenschau-Produktionen abnimmt.
Na Mann, der Führer zittert nicht. Diese Aufnahmen wird das Volk niemals zu sehen bekommen.
Aber wir haben nichts anderes. Der Führer ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Das ist schlimm, aber wahr.
Was wahr ist, bestimme ich. Und wahr ist, was dem deutschen Volke nützt. Haben Sie das endlich kapiert?
Ich habe mich mit Joachim Lang, dem Regisseur, unterhalten und wollte von ihm zunächst wissen, warum er sich für diese historische Untersuchung für einen Spielfilm und nicht für einen Dokumentarfilm als Form entschieden hat.
Wir befinden uns in der Beschäftigung mit dem Dritten Reich in der Situation, dass alle offiziellen Bilder, die wir haben, über den Schreibtisch von Goebbels gegangen sind. Es sind keine Abbilder der Wirklichkeit, sondern sie sind mit dem Vorhaben entstanden, die Wahrheit zu verfälschen. Und für mich ist es verantwortungsvoller, deswegen einen Spielfilm zu machen, eine fiktionale Handlung. Eben weil alle Bilder, die wir aus dem Dritten Reich haben, eine Goebbels-Inszenierung sind. Also wenn ich die Dokumente benutze, mache ich mich in gewisser Weise zum Sklaven des Materials. Ich muss dann mit dem Ton und mit anderen Aussagen dagegen arbeiten. Mir geht es darum, diese Bilder zu dekonstruieren, zu erklären, wie sie zustande gekommen sind. Und ich muss diese Bilder herstellen in einer fiktionalen Handlung. Ganz einfach, weil es diese Bilder nicht gibt.
Sie beginnen interessanterweise mit einer Tonaufnahme von Adolf Hitler, in der er so gar nicht klingt, wie man ihn kennt. Die Stimme ist tiefer, irgendwie auch entspannter. War das für Sie ein eindrücklicher Beleg dieser Inszenierungsmaschinerie?
Ja, die Bilder und auch die Töne, die wir haben aus dem Dritten Reich, die offiziellen, hat Goebbels inszeniert. Und so hat er auch ein Hitlerbild geschaffen. Und es gibt nur ein Tondokument, in dem wir hören, wie Hitler tatsächlich im kleinen Kreis gesprochen hat. Er ist für kurze Zeit 42 nach Finnland und wurde im Gespräch mit Mannerheim heimlich aufgenommen. Wir begegnen da einem Menschen, der mit seinen Argumenten eine gewisse Überzeugungskraft hat, der nicht unsympathisch ist. Er hat einen leichten österreichischen Akzent, was wir in Deutschland immer als angenehm empfinden. Und das zeigt vielleicht eher als diese schreiende, krakelnde Monster, die wir vorgeführt haben, warum unsere Vorfahren so verführbar waren. Im Übrigen ist die Darstellung von diesen plakativen Dämonen resultiert aus einer reaktionären Geschichtsauffassung, nämlich aus den 50er Jahren, als man versucht hat, die Verbrechen des Dritten Reichs auf eine kleine, kreative, vielleicht auch geniale Führungsklicke zu schieben. Die Wahrheit war eine andere. Die meisten Deutschen waren daran beteiligt.
Sie haben ja schon ein bisschen über diese Maschinerie erzählt. Propaganda ist natürlich aber trotzdem ein weites Feld. Also da gehört ja wahnsinnig viel dazu. Gleichzeitig kennen wir alle ja die bekanntesten propagandistischen, in dem Fall Reden, wie die Sportpalastrede von Josef Goebbels 1943, bei der er eben zur Intensivierung des totalen Krieges aufrief. Sie hatten den Historiker Thomas Weber an Ihrer Seite als Berater. Wie haben Sie diese wesentlichen Punkte und Stationen und Aspekte herausgearbeitet, die Ihnen wichtig erschienen, die Sie dann fiktional aufgearbeitet haben?
Die Sportpalastrede ist ein gutes Beispiel. Man nimmt die als Beleg, dass alle Deutsche Ja geschrien haben zum totalen Krieg und mit Sicherheit war das NS-Regime, hat in der höchsten Zeit bestimmt auch eine Mehrheit der Bevölkerung. Nur muss man sich klar machen, wie die Rede zustande gekommen ist und das möchte ich zeigen. Es war, und da war Goebbels modern, heute würde man sagen, eine multimediale Inszenierung. Erst hat man das Live-Event im Sportpalast, bei dem nichts dem Zufall überlassen ist, geladenes Publikum, zuverlässige Parteigenossen, einstudierte Sprechchöre, das ist das Erste, das eine Wirkung hat. Das Zweite ist, die positiven Kritiken in der Zeitung, die Berichte, alle Zeitungen machen damit auf, also man hat das Printmedium. Das nächste ist die Wochenschau, damals rasant populär geworden mit dem Volksempfänger, Goebbels hat es genutzt, das Radio. Und als viertes hat man den Film Die Wochenschau, also alle modernen Medien, die damals zur Verfügung standen. Und meine Hoffnung ist, wenn man sieht, wenn ein Demagoge mit den damals modernsten Mitteln es sogar schafft, eine Bevölkerung, die sich radikalisieren lässt, zu solchen Dingen, zu solchen Ja zum totalen Krieg hinreißen lässt, was können dann moderne Demagogen mit den jetzigen Mitteln nutzen? Und wir sehen es ja, wie die Populisten sich allem bedienen, von TikTok, Social Media, alles, die ganze Klaviatur, und das ist besonders gefährlich.
Sie haben die Wochenschau erwähnt, die Rede erwähnt. Also es ist ja eine Sache, mit Manipulation zu arbeiten oder mit Rhetorik und dann, sagen wir mal, die Fakten zu verdrehen, was wir heute Fake News nennen. Welchen Aspekt spielt denn, hat denn Letzteres gespielt bei der Propaganda, also diese Fake News?
Das zeige ich ja, dass Goebbels über die Wahrheit hinwegtäuscht. Also in der Ideologie war es machbar, kleine Lügen aufzutischen, um sozusagen aus ideologischer Sinn die große Wahrheit, nämlich was nützt dem deutschen Volk, zu haben. Es wurde gelogen, es wurde betrogen, es wurde gefaked. Bei allem darf man nicht vergessen, dass das in einer kontrollierten Öffentlichkeit besser funktioniert. Also wir hatten eine gleichgeschaltete Presse, dazu auch dieses riesige Propagandaministerium. Das muss man alles mitdenken. Aber die Methoden, die Goebbels eingeführt hat, sind modern. Zum Beispiel nehmen wir die Wochenschau. Die Wochenschau war gegenüber den Alliierten, der sowjetischen, englischen und britischen, attraktiver. Goebbels hat sogenannte Embedded Journalists eingeführt, Propagandakompanien mit Journalisten direkt an der Front, auch Wochenschau-Kameramänner, die wurden an dem in der Wochenschau eingeblendet, wer umgebracht wurde im Krieg. Also ein Mittel, das die USA im zweiten Irak Krieg wieder benutzt. Auch da war Goebbels seiner Zeit voraus und deswegen war die Wochenschau sehr beliebt. Im Krieg haben das 20 Millionen Deutsche gesehen. Viele Leute sind ins Kino gegangen, weniger wegen dem Spielfilm, sondern weil sie die Wochenschau sehr interessant und wichtig fanden als Informationsquelle.
Und gleichzeitig beleuchten Sie ja auch den Film, also der ja durchaus auch eine Rolle spielt. Ihnen sind ja besonders zwei Propagandafilme wichtig, Jud Süß und Der ewige Jude. Inwieweit funktioniert hier Propaganda vielleicht nochmal anders als bei der Wochenschau?
Das war eine Phase, in der Hitler und auch Goebbels verlangt haben, antisemitische Filme zu machen. Damit wurde der Holocaust vorbereitet. Und wir haben zwei unterschiedliche Filme. Einmal Der ewige Jude als sogenannter Dokumentarfilm, wobei es nichts mit einem Dokumentarfilm zu tun hat. Das ist der Film, wenn Juden mit Ratten verglichen werden. Also eine sehr direkte, plumpe Art der Propaganda. Dieser Film hat im Kino keinen großen Erfolg gehabt, während der andere Film, den Goebbels viel mehr gefördert hat, Jud Süß mit Ferdinand Marian, hat 20 Millionen Zuschauer gehabt. Da war das Ganze emotional in eine Spielhandlung verpackt und da hat er eine viel größere Massenwirksamkeit erreicht. Als dritten Film, auf den ich noch hinweise, könnte man noch Kolberg dazu nehmen, damals der teuerste und größte Film. Ein Farbfilm, der den Widerstand der Stadt Kolberg gegen die napoleonischen Truppen thematisiert. Da ist das Interessante, dass Goebbels auch in Zeiten, in denen jeder Soldat an der Front gebraucht wird, eine Unmenge an Komparsen, Soldaten als Komparsen einsetzt. Für ihn wird die Propaganda eigentlich dann noch wichtiger als der reale Krieg, weil Goebbels immer mehr dazu übergeht, für die Nachwelt zu inszenieren. So war Kolberg, der am 30. Januar 1945 herauskam, konnte er sich nicht mehr zu diesem Zeitpunkt die große Wende durch diesen Film herbeiführen. Aber diese Dinge, wie auch zunehmend in seinem Tagebuch, waren für die Nachwelt gedacht.
Es gibt auch einen Teil im Film, wo es um das Liebesleben von Joseph Goebbels geht und seine Affären, die fast zu einem Skandal innerhalb der Führungsebene geführt haben. Warum war Ihnen das wichtig, das mit zu beleuchten?
Es gehört zur Geschichte, auch wenn ich eine Figur aus Fleisch und Blut zeige, um diese Figur zu erfassen. Aber noch wichtiger ist das Argument, dass es kein Privatleben gab, sondern dass alles im Dienst der Propaganda stand. Goebbels war einer der Ersten, der sein Privatleben, seine vermeintlich heile Welt mit den Kindern auf Schwanenwerder, mit Pony und so weiter thematisiert hat. In Wirklichkeit sah es ganz anders aus. Also alles, was ich übers Private zeige, ist letztlich politisch motiviert. Auch, dass Hitler sich nach der Blomberg-Fritsch-Affäre, also der eine homosexuell, der andere mit einer Prostituierten zusammen aus der Führungsspitze, was er dann geändert hat, dass er sich nicht den neuen Skandal leisten konnte, nämlich, dass die heile Welt von Goebbels auseinanderbricht, obwohl natürlich in Berlin darüber geredet wurde. Aber man sieht auch darum, wie wichtig ihm dann die Versöhnung war, dass er sofort ein Foto machen lässt, dass er in der Presse veröffentlichen lässt mit der heilen Welt Goebbels. Also als Zeichen, es ist alles wieder im grünen Bereich. Auch die Kinder, auch die Familien, alles wurde für die Propaganda eingesetzt.
Wir haben schon über die Darstellung gesprochen, dieser Figuren, dieser Personen. Sie mussten ja auch Bilder finden. Und auch bei Ihnen gibt es im Film Straßenzüge mit Hakenkreuzflaggen. Wie sind Sie umgegangen mit diesen Bildern, die aus der Zeit stammen, die wir im Kopf haben, die ja auch der Propaganda dienten?
Ja, diese Szenen, die dienen bei mir dem Zweck, die Propaganda zu dekonstruieren. Also ich zeige ja, bevor Hitler nach dem Einzug in Wien wieder zurück nach Berlin kommt, wie alles inszeniert wurde. Man muss sich das bewusst machen. Die ganzen Gärtnereibetriebe waren geschlossen, auch die Schulen, alles war geschlossen, damit die Leute zum Jubeln hingekarrt wurden. Da war sicher ein guter Teil echt, aber ein guter Teil war natürlich für die Wochenschau gemacht, um wieder andere zu beeinflussen. Das macht man sich oft ja nicht bewusst. Wenn man Dokus über das Dritte Reich sieht, dann wird zum Beispiel der Nürnberger Parteitag genommen, um eine uniforme Masse zu zeigen. Aber in Wirklichkeit ist es eine Riefenstahl-Inszenierung für die Kameras. Das muss man sich natürlich jederzeit bewusst machen, dass diese Interaktion zwischen Führungsfigur und radikalisierter Minderheit besonders problematisch ist und für die letztendlich der Grund war, warum es gelungen ist, Hitler so viele Leute hinter seine verbrecherischen Ziele zu bekommen.
Der Film macht ja auch sehr klar, dass er einen Bogen zum Heute schlagen möchte. Ihnen ist wahrscheinlich ja auch klar, dass direkte Parallelität schwierig ist. Aber wo war es Ihnen wichtig, die Verbindung zu heute direkt zu ziehen, bei einem so komplexen Thema wie diesem?
Die Verbindung zeigt sich für mich darin, wie heute Desinformation und Manipulation eingesetzt ist. Goebbels war damals sicher einer, der das früh für sein Regime entdeckt hat und es auch genutzt hat. Aber heute gibt es an allen Ecken der Welt Populisten, die sich dieser Formen bedienen. Heute sagt man nicht mehr Propaganda, sondern Desinformation und Manipulation. Man kann im Grunde genommen von einem Weltkrieg der Desinformation sprechen. Viele Menschen sind nicht mehr erreichbar, haben eine parallele Wahrnehmung. Das liegt daran, dass sich Populisten aller dieser Medien bedienen, um die Leute zu beeinflussen. Und deswegen wollte ich den Film machen mit Bezug zu heute. Wir schauen Goebbels beim Lügen über die Schulter. Es ist ein Film gegen Verführung.
Das sagt der Regisseur Joachim Lang. Sein neuer Film Führer und Verführer kommt am Donnerstag in unsere Kinos.